Kersai. Kalter Regen ging nieder und färbte die Mauern und Brustwehren des Red Keeps rot wie Blut. Die Königin hielt die Hand des Königs und führte ihn entschlossen über den schlammigen Hof zu der Sänfte, die mit ihrer Eskorte wartete.
»Onkel Jame hat gesagt, ich darf auf meinem Pferd reiten und Münzen unter das Volk werfen«, wandte der Junge ein.
»Willst du dich erkälten?«
Das Risiko würde sie nicht eingehen. Tommen war nie so robust gewesen wie Joffrey.
»Dein Großvater hätte gewollt, dass du bei seiner Totenwache wie ein richtiger König aussiehst. Wir werden doch nicht nass und schmutzig vor der großen Septe erscheinen.«
»Schlimm genug, dass ich wieder Trauer tragen muss.« Schwarz hatte ihr noch nie besonders gut gestanden. Mit ihrer hellen Haut sah sie darin selbst halb wie eine Leiche aus. Kersai war eine Stunde vor Tagesanbruch aufgestanden, um zu baden und ihr Haar zu richten, und sie beabsichtigte nicht, ihre Bemühungen vom Regen zunichte machen zu lassen. Im Inneren der Sänfte lehnte sich Tommen in seine Kissen und spähte hinaus in den fallenden Regen.
»Die Götter weinen um Großvater. Lady Jocelyn sagt, die Regentropfen seien die Tränen der Götter.«
»Jocelyn Swift ist töricht. Wenn die Götter weinen könnten, hätten sie um deinen Bruder geweint. Regen ist Regen, mach den Vorhang zu, bevor es hereintropft. Der Mantel ist aus Zobel, und du willst doch nicht, dass er nass wird.«
Tommen tat wie geheißen. Seine Unterwürfigkeit bereitete ihr Sorgen. Ein König musste Stärke zeigen. Joffrey hätte widersprochen. Er war nicht so leicht einzuschüchtern.
»Sitz nicht so krumm«, wies sie Tommen an. »Setz dich hin wie ein König, Brust heraus und rück die Krone gerade. Oder soll sie dir vor deinen versammelten Lords vom Kopf rutschen?«
»Nein, Mutter.«
Der Junge richtete sich auf und langte nach oben, um die Krone zurechtzurücken. Joffs Krone war ihm zu groß. Tommen hatte stets zur Rundlichkeit geneigt, doch jetzt wirkte sein Gesicht schmaler.
»Ist er auch genug?«
Sie musste daran denken, den Haushofmeister zu fragen. Tommen durfte nicht krank werden, das konnte sie nicht riskieren, nicht solange Myrcella in der Hand der Dornischen war. Mit der Zeit würde er in Joffs Krone hineinwachsen. Bis dahin würde er eine kleinere brauchen, eine, die seinen Kopf nicht zu verschlingen drohte. Sie würde mit den Goldschmieden darüber reden. Langsam bewegte sich die Sänfte Aegons hohen Hügel hinunter. Zwei Mann der Königsgarde ritten voran, weiße Ritter auf weißen Pferden, in weißen Umhängen, die durchnässt an ihren Schultern klebten. Hinter der Sänfte folgten 50 Wachen der Lannisters in Gold und Rot. Tommen spähte durch den Vorhang auf die leeren Straßen.
»Ich dachte, es würden mehr Leute da sein. Als Vater gestorben ist, haben sich alle Menschen versammelt, um zuzuschauen, wie wir vorbeiziehen.«
»Der Regen hat sie in die Häuser getrieben.«
King's Landing hatte Lord Tywin nie geliebt. Allerdings wollte er auch nie Liebe. Einmal hatte sie gehört, wie er zu James sagte,
»Liebe kann man nicht essen. Auch kann man kein Pferd damit kaufen. Und deine Halle wärmt sie nicht in einer kalten Nacht.«
James war damals nicht älter gewesen als Tommen jetzt. Vor der großen Septe von Baelor, dieser Herrlichkeit in Marmor, auf Visenyas Hügel wurde die kleine Gruppe der Trauergäste von den Goldröcken, die Sir Adam Marbrand auf dem Platz hatte aufmarschieren lassen, an Zahl übertroffen.
»Später werden mehr kommen«, redete sich die Königin ein, während Sir Meryn Trant ihr aus der Sänfte half.
Nur die Hochgeborenen und ihr Gefolge durften an der Morgenandacht teilnehmen. Am Nachmittag würde eine weitere für das gemeine Volk stattfinden, und das Abendgebet stand allen offen. Kersai würde dann erneut anwesend sein müssen, damit die Leute ihre Trauer sehen konnten. Der Pöbel braucht sein Schauspiel. Es war lästig. Sie musste sich um ihre Ämter kümmern, einen Krieg gewinnen, ein Reich regieren. Ihr Vater hätte das verstanden. Der hohe Septon kam ihnen oben an der Treppe entgegen. Dem gebeugten alten Mann mit dem dünnen grauen Bart lag das Gewicht der reich bestickten Roben so schwer auf den Schultern, dass sich seine Augen auf Höhe von Kersais Brüsten befanden. Obwohl seine Krone ein zartes Stück aus geschliffenem Kristall und Goldgespinst ihm gute anderthalb Fuß zusätzlich verlieh. Lord Tywin hatte ihm diese Krone als Ersatz für diejenige geschenkt,
die verschollen war, als der Pöbel den Vorgänger des Hohen Septons ermordet hatte. Das Gesindel hatte den fetten Narren aus seiner Sänfte gezerrt und in Stücke gerissen, an dem Tag, an dem Myrcella nach Dorne in See gestochen war. Er war ein großer Vielfraß und fügsam dazu. Diesen Hohen Septon hatte sie Tyrion zu verdanken, fiel Cersei plötzlich ein. Der Gedanke beunruhigte sie. Die fleckige Hand des alten Mannes schob sich wie eine Hühnerkralle aus dem mit goldenen Schneckenverzierungen und kleinen Kristallen verzierten Ärmel hervor. Cersei kniete auf dem nassen Marmor nieder und küsste ihm die Finger, und sie gebot Tommen, das Gleiche zu tun.
»Was weiß er über mich? Wie viel hat ihm der Zwerg erzählt?«
Der hohe Septon lächelte, während er sie in die Septe geleitete. Aber war es ein bedrohliches Lächeln, hinter dem sich unausgesprochenes Wissen verbarg, oder nur das geistesabwesende Zucken der runzligen Lippen eines Greises? Die Königin vermochte es nicht zu entscheiden. Sie schritten durch die Halle der Lampen unter bunten Kugeln aus Bleiglas entlang, und Tommens Hand lag in ihrer. Trant und Kettle Black flankierten sie. Von ihren nassen Umhängen tropfte Wasser auf den Boden. Der hohe Septon ging langsam und stützte sich dabei auf seinen Wehrholzstab, an dessen Spitze eine Kristallkugel saß. Sieben der höchst Frommen begleiteten ihn in ihren schimmernden, golddurchwirkten Gewändern. Tommen trug ebenfalls golddurchwirktes Tuch unter seinem Zobelmantel, die Königin hingegen ein altes Kleid aus schwarzem Samt mit Hermelinsäumen. Sie hatte keine Zeit gehabt, sich ein neues schneidern zu lassen, und sie konnte schlecht dasselbe Kleid tragen wie bei Joffreys Beerdigung oder das, in dem sie Robert zu Grabe getragen hatte.
»Zumindest wird man nicht von mir erwarten, dass ich für Tyrion Trauer anlege. Ich werde ein Kleid aus roter, golddurchwirkter Seide tragen und Rubine im Haar.
Der Mann, der ihr den Kopf des Zwergs brachte, würde in den Stand eines Lords erhoben werden, hatte sie verkünden lassen, gleichgültig von welch armseliger und niedriger Geburt er sein mochte. Raben brachten ihr Versprechen,